Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Überraschung geglückt, oder? Nachdem wir euch letzte Woche mit einem Cliffhanger dastehen lassen haben, melden wir uns heute in aller Frische zurück. Wie gewohnt geht es heute um aktuelle Releases, unsere ganz persönlichen Highlights sowie jede Menge News und Trailer. Unter anderem erhält die The Last of Us Serie Zuwachs in Form eines krummeligen Beamten, Guy Ritchie kehrt wieder zum Agentengenre zurück und Segas Sonic darf erneut die Welt vor Jim Carrey retten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Wow.
Wow. Nach diesem Hitchcock-esken, Shyamalanischen Cliffhanger aus der letzten Folge, den du im Intro schon angesprochen hast, befürchte ich, ist der Payoff relativ schnöde, denn es gibt nochmal eine Update-Folge und alles bleibt beim Alten. Das bedeutet, ihr bekommt gleich ein ganz normales Intro, wie ihr das ganze Jahr über gewohnt wart, und danach gibt's Highlights, Releases, News und vielleicht auch ein paar Trailer. Aber hallo, du mir da gegenüber. Du Predator zu meinem Xenomorph. Du, Achtung, warte, der gefällt dir bestimmt noch ein bisschen besser. Du Kazooie zu meinem Banjo.
Ja.
Nice. Throwback zur letzten Folge.
Ich wollte gerade sagen, ja, die Zahl davon.
Gern geschehen. Hallo Ronny.
Hallo Alex. Danke für die wie immer charmante Anmoderation. Ja, da wird mir direkt ein bisschen warm ums Herz. Da war aber auch viel Swerve generell gerade so in dieser Anmoderation.
Ja, das war aber auch das letzte Mal, glaube ich, behaupte ich mal, dieses Jahr, dass es diese Anmoderation so in dieser Form geben wird.
Ja, aber wie du gerade gesagt hast, jetzt kommt doch ein schnödes Update. Also ich meine, wenn du was hast, was nahezu perfekt ist, wie willst du das denn toppen, wenn du das dann nochmal gibst? Es wird ja nicht schlechter dadurch.
Nee, aber man muss ja so ein bisschen reiterieren, ne? Also Anmoderation 1.5, 2.0 dran arbeiten einfach.
Das
stimmt,
ja. Und
daher werde ich mir zum nächsten Jahr entweder nichts einfallen lassen und wieder versuchen, normal anzumoderieren, oder ich arbeite vielleicht über die Feiertage an einem neuen Gimmick. Du wirst es erfahren,
befürchte ich. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Wie war denn das eigentlich in der Zeit, bevor du das gemacht hast, mit diesen glorreichen Duos?
Ich muss das hier am Anfang tatsächlich mal in die alten Podcasts reinhören, die es ja Gott sei Dank überall zu hören gibt noch.
Ja, oder in die Originaldateien. Muss man in den Keller gehen, den Safe aufschließen?
Ja. Das sind Videofiles, Ron, übrigens, ne? Da gab es ein Bild dazu früher.
Stimmt, genau.
Unangenehm, ne?
Was war das? Betamax ist es noch, oder hast du es schon überspielt?
Nee, Betamax war das nie. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt, glaube ich.
Ach, direkt Laserdisc.
Hast bestimmt auch noch einen HD-DVD-Player da zu Hause. Erzähl dir mal von deinen Highlights.
Okay, abgebrochen. Ja, Highlights. Erste Rubrik in unserer Sendung für alle, die vielleicht tatsächlich zum ersten Mal dabei sind. Ja, genau. Wir sprechen über unsere Highlights, die wir so in den letzten zwei Wochen gesehen haben und für diskussionswürdig eingestuft haben.
Ich wollte gerade sagen, wo Redebedarf besteht.
Genau, Redebedarf. Sagen wir es mal so im Allgemeinen. Und wie immer habe ich hier Alex schon mal voran kommuniziert. Ich habe 2,5 Highlights dabei. Die Zahl gefällt mir mittlerweile irgendwie relativ gut. Das heißt, wenn du zwei mitgebracht hast, wie ich jetzt schon mitbekommen habe, soll ich versuchen zu starten, Alex?
Versuche er.
Ich habe diesmal nämlich wieder unter anderem eine Serie mitgebracht, und zwar von Netflix, und die heißt Made. Die läuft seit dem 1. Oktober da. Weiß nicht, ob du die gesehen hast oder zumindest
nicht
gehört
gesehen,
hast.
Aber auf dem Schirm natürlich.
Auf dem Schirm, okay. Yes. Basiert auf einem New York Times Bestseller von Stephanie Land. Und es spielt mit Margaret Crawley, die spielt hier die Alex, Nick Robinson, den kennt man
Moody
von Love, Simon, spielt hier den Jean, und die Andie MacDowell spielt mit, nämlich die Mutti von der Mutti, wie auch
die Mutti
im
von der
echten
Mutti.
Leben. Um was geht's? Es geht um ein Paar in einfachsten Verhältnissen lebend, und er, also Jean, gespielt von Nick Robinson, trinkt zu viel, wird gewalttätig und zwingt damit seine Frau, gespielt von Margaret Crawley, in die Flucht mit dem Kind. ganz ohne Plan und anstatt der Gefahr zu Hause, den Gewaltausbrüchen komplett zu entfliehen, gerät sie in einen Strudel aus Obdachlosigkeit, Sorgerechtsstreitigkeiten und allgemeiner Bürokratie, möchte ich sagen. Und die Serie gibt einen guten Einblick in dieses Metier, ich sag mal, oder in diese soziale Schicht, wo man wenig hat und dadurch vielleicht auch immer wieder so in gewisse Verhaltensmuster und Raster gepresst wird. Das heißt, ich habe wenig Geld, aber ein Kind, ich kann vielleicht kein Studium anfangen, speziell auch in den USA, wenn ich kein Stipendium habe. Das heißt, ich habe dann keine Ausbildung, ich muss einen einfachen Putzjob annehmen und komme vielleicht nie irgendwie aus dieser sozialen Spirale da raus. Und die Serie porträtiert das ganz gut, ohne zu viel Kitsch und auch ohne zu viel jetzt in den Dreck zu gehen, sage ich mal, dass es dir danach irgendwie der Magen wehtut, weil du denkst,
klingt nämlich verdächtig danach, als wäre das real.
Es macht immer so einen angenehmen Spagat, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nicht mega weinen, ist es aber auch nicht zu kitschig gemacht und wird ganz gut eingefangen, glaube ich. Die einzige Kritik, die ich an dieser Serie habe, ist, dass speziell um diesen Charakter von der Alex, Margaret Qualley halt, von Anfang an trifft sie auf Personen, die ihr helfen wollen, die sie unterstützen wollen oder das sogar tun, wo ich immer dachte, hey, jetzt mach's doch, Mädel, das ist doch dein Ticket jetzt vielleicht da temporär aus dieser Sache rauszukommen, aber sie schafft es dann oft nicht, über den eigenen Schatten zu springen oder über ihre eigenen moralischen Vorstellungen. Und sein Charakter von Jean, gespielt von Nick Robinson, der erhält eine charakterliche Tiefe, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber tatsächlich ist es dann so, dass du dir immer wieder denkst, ja, so schlecht ist der ja gar nicht. Und er versucht ja doch wieder zu helfen und besser zu werden. Und dadurch wird so dieses Leid von diese Basis von dieser Geschichte immer so ein bisschen runtergespielt. Das fand ich so ein bisschen schade. Obwohl es auf der einen Seite eigentlich ganz gut hilft, eben diesen Charakter zu verstehen. Aber sei es drum, insgesamt hat es mir echt Spaß gemacht, das zu gucken. Und kurz für alle, die sich immer noch unsicher sind, bei IMDb steht die Serie gerade bei einer 8,5 nach über 2 Monaten.
Wow, das ist ja richtig gut, ne?
Das ist schon nicht schlecht. Und bei Rotten Tomatoes 93% und 87% einmal bei den Kritikern und einmal bei den Zuschauern. Also ich glaube auch alleine von den Bewertungen und auch wie ich es einschätzen würde, auf jeden Fall eine Empfehlung. 10 Folgen, knapp eine Stunde jeweils.
Das war deine volle Eins jetzt? Keine halbe?
Das war mein volles Highlight, ja.
Hey, ich muss ja nur fragen, nur damit ich hier
ne? Absolut gerechtfertigt, Alex.
On track bleibe.
Was ist denn dein erstes volles Highlight heute?
Ja, leider kein Highlight, aber ich dachte, da
eine
war
Sichtung.
Ja schon eine Sichtung, da war ja auch drüber geinstastoryt haben, wie auch immer. Dieses neumodische Slang da, den kriege ich nicht auf der Reihe. dachte ich mir, 10 Folgen Cowboy Bebop, Netflix-Serie.
Ja.
Habe ich geguckt.
Nachdem oder bevor?
Bevor die News kamen, über die wir gleich noch sprechen werden, vielleicht. Oder wir können sie auch gerne wegen mir vorziehen, weil es thematisch ja ganz, ganz gut passt, ne?
Du hast die ersten und die letzten 10 Folgen geguckt.
Korrekt, wurde abgesetzt. So. Ich muss gestehen, als allererstes Mal, mich erreichten ja die News ganz generell, dass es nicht besonders gut sein soll, schon bevor ich angefangen habe. Ne? Ja. Und ich muss auch gestehen, und da wird es bestimmt den einen oder anderen Hater geben, ich fand auch die Anime-Serie nie so unglaublich gut, wie die viele andere
bam, bam, bam.
Loben. Ne? Also die genießt den absoluten Kultstatus. Ne? Und ich verstehe auch so ein Stück weit, wo es herkommt, aber ich hab da nie den finalen Zugriff gefunden. Aber ich dachte mir, okay, ich gebe der Serie mal die Chance, weil wir ja dem Trailer bescheinigt haben, dem einen zumindest, dass er handwerklich sehr, sehr aufwendig war.
Mhm.
Und ich meine, ich habe die 10 Folgen geguckt, ne? Das heißt, so ganz, ganz, ganz schlecht kann es nicht gewesen sein. Und ich muss sogar sagen, dass ich streckenweise, episodenweise eher positiv überrascht war.
Okay.
Nach diesem schlechten Medienfeedback, dass es überall rumging. Natürlich ist es trashy gemacht, ist aber, glaube ich, so ein Stück weit auch gewollt und wird noch so ein bisschen herausgearbeitet, teilweise durch auch bestimmte Schnitt- und Montage. Dass halt so wirklich 80er-Jahre-Vibes aufkommen, auch mit Dodge Angle viel gearbeitet und aber generell die Cinematografie teilweise sehr aufwendig, auch sehr nah, gerade was so ikonische Einstellungen betrifft, an der Anime-Serie dran. Haben storymäßig ein bisschen was abgeändert auch, insbesondere weil sich ja so in 20 Minuten pro Episode nicht 1:1 mappen lässt auf so 40, 45 Minuten Episoden, wie das ja dann in dieser Real-Life-Verfilmung war. Von daher muss ich unterm Strich sagen, hat's mich eigentlich sogar fast besser abgeholt in dieser Struktur als die Anime-Serie.
Okay.
Ich fand, Production Value war in Ordnung, teilweise sogar, was die Sets und die Kostüme vor allem betrifft, der Figuren auf sehr hohem Niveau. Special Effects waren auch in Ordnung. Die Storylines sind halt abgekupfert vom Anime und die sind halt sehr over the top. Aber es wirkt an den richtigen Stellen auch geerdet. Einige Sachen konnte ich vielleicht ein bisschen weniger nachvollziehen inhaltlich. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber. Tatsächlich extrem viel Goodwill verspielt mit der letzten Minute eigentlich der letzten Episode.
Mit der letzten Minute?
Mit der letzten Minute der letzten Folge wird so ein bisschen, es ist kein Aftercredit im herkömmlichen Sinne, es ist einfach das Ende der 10. Folge, okay, wird so ein bisschen so eine Art Cliffhanger gebracht. Und der ist halt so unfassbar schlecht gemacht, so frech, ja, dass ich halt wirklich dachte, nein, das, wer glaubte, dass das eine gute Idee war, als ihr das so am Set gemacht habt, ja, das ist einfach so ein nein, einfach, warum? Bitte, das ist, nee, will okay, niemand sehen und es wird jetzt auch Gott sei Dank niemand sehen. Und das spiegelt sich übrigens auch in meinem DB-Rating wieder, es ist generell relativ schlecht, alles so zwischen 6,5 und 7,5 irgendwie. Ich würde sagen, bei 7 ist es eigentlich ganz gut aufgehoben. Die letzte Folge hat irgendeine 5, irgendwas.
Okay.
Also ich bin nicht der Einzige offensichtlich.
Das generelle Fazit ist aber nach wie vor...
Das generelle Fazit ist eigentlich, dass man das ganz gut weggucken kann, finde ich. Wenn man vielleicht zu Anime-Serien auch nicht so den Zugang hat, bin ich der Meinung, präsentiert sich das eigentlich da so gar nicht schlecht. Klar müsste man sich jetzt entscheiden, wenn es so Richtung Science-Fiction gehen soll, was bietet der Markt mir, ne? Gucke ich vielleicht lieber The Expanse, das irgendwie faktisch sehr, sehr gut sein soll oder nicht. Aber wenn es einen interessiert, bin ich der Meinung, ist es jetzt auf jeden Fall nicht so schlimm, wie das Medienecho ausgefallen ist erstmal. Spielt eh keine Rolle mehr, weil ist abgesetzt. Zu recht ein Stück weit auch.
Netflix relativ schnell. Ich glaube, 3 Wochen war es jetzt auf der Plattform.
Ich weiß nicht, woran sie es wirklich final festmachen. Nur am schlechten, an schlechten Kritiken glaube ich fast nicht. Da wird dann auch, glaube ich, die Zuschauerzahl einfach nicht gepasst haben.
Fertig. Das ist die einzige Vermutung, ja, die noch bleibt letzten Endes. Ja, schade. Damit aber auch gleichzeitig eine News quasi hier abgefrühstückt. Also Cowboy Bebop. Alex sagt, ist eigentlich ganz gut, aber Kritiken waren nicht so, waren mixed und Netflix hat jetzt direkt die Axt geschwungen und es wird keine zweite Staffel geben.
Übrigens, nur um das festzuhalten, ist soweit es geht eigentlich auch ganz okay. Also es endet, über das Ende kann man sich, glaube ich, generell streiten. Das ist aber in der Original-Anime-Serie auch so. Man kann das so weggucken, in sich geschlossen, glaube ich, okay, wenn man das möchte.
Ja, immerhin vielleicht das wenigstens.
Der Cliffhanger, wie gesagt, habe ich gesagt, sollte man einfach aus seinem Gedächtnis direkt wieder rauslasern lassen.
Okay, Blitzdingsen. Dann lass mich zu meinem halben Highlight kommen, was auch eher einer Sichtung entspricht. Und zwar bin ich jetzt bei Apple TV Plus gelandet. Und zwar habe ich da jetzt mal Finch nachgeholt. Da weiß
der
ich gar
Hengsche
nicht.
Tom.
Ja, der Hengsche Tom. Ich weiß nicht. Ich habe bei Letterboxd gar nicht geguckt, ob du den auch schon auf dem Schirm hattest.
Noch nicht gesehen, nein.
Ah, okay. Folgendes. Ein Film von Miguel Sapochnik. Der ein oder andere wird den Namen kennen. Game of Thrones Gucker zum Beispiel werden da so ein bisschen aufschreien, denn der Miguel Sapochnik ist für mindestens 2 der besten Fernsehserie Folgen der Geschichte verantwortlich. Battle of the Bastards oder The Winds of Winter hat er bei Game of Thrones umgesetzt und beide Folgen, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, Alex, eine 9,9. Das sind 2 Folgen von Game of Thrones,
lag mir auf der Zunge, ja,
die diesen Score halt über die 9 treiben. Sei es drum. Prinzipiell ist alles in Finch da, Postapokalypse, Jack, du hast einen Hund, ja, ist immer süß, geht ein bisschen das Herz auf. Hast eigentlich sehr gute, genau, hast sehr gute visuelle Effekte. Und du hast Tom Hanks, wie du gerade schon gesagt hast. Ist vielleicht nicht bei jedem der Liebling, aber zieht prinzipiell immer gut, kann man glaube ich sagen. Aber das Problem an Finch ist, es wird so gut wie nichts erzählt in diesem Film. Und da ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Denn am Anfang wird dir direkt mitgegeben, das ist jetzt kein Spoiler, Tom Hanks, die Figur, die er spielt, also Finch, der Charakter, der wird wahrscheinlich nicht sehr alt werden. Es geht letzten Endes darum, auch hauptsächlich diesen Hund noch in Sicherheit zu bringen, bevor die Sonne alles Leben auf der Erde da noch wegbrät. Aber so richtig erzeugst du damit im Verlauf des Films keine Spannung und der Film geht fast 2 Stunden und du denkst immer so was kommen denn jetzt für Höhen und Tiefen? Vielleicht sind es Umweltkatastrophen und böse Menschen. Ja, wird angedeutet, aber immer wenn du denkst, jetzt kommt ein Konflikt, dann so, eigentlich nicht so wirklich richtig. Also es gibt nie wirklich ernsthafte Gefahren, die den Film irgendwie noch so ein bisschen, so diese Highlights, diese Achterbahnfahrt, wie du es mir letztes Mal erklärt hast, so ein bisschen halt noch reinbringen. Und ein 2. Faktor ist dieser Roboter, den er da entwickelt, um sich da quasi selbst zu helfen und den Hund noch in Sicherheit zu bringen.
Ja.
Habe ich von vielen schon gehört. Ich glaube, davon hängt es ein bisschen ab, was mit dem Rest des Films passiert. Entweder du liebst ihn, weil er so ein bisschen kindlich ist, weil er so ein bisschen tollpatschig ist und von Caleb Landry-Jones gesprochen wird, oder du hast diese Figur und dann hat der Film gar nichts mehr für dich zu bieten. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ist so ein bisschen entscheidend für den Film. Im Endeffekt muss ich sagen, wirkt es ein bisschen auch wie so ein langgezogener Kurzfilm. Also ich hätte mir das gut vorgestellt, so als 30-minütigen Kurzfilm oder vielleicht noch kürzer, so als Test für was Größeres, was erzählerisch aber auch mehr bietet. Und von daher muss man leider sagen, Finch, Apple TV Plus, kann man schauen, muss man aber tatsächlich nicht. IMDb sagt 6,9, also ist da auch nicht so mega das Glanzstück. Und bei Rotten Tomatoes ist man bei jeweils 73% und 67%, also gleiche Gefilde.
Mhm.
Trifft da, glaube ich, ganz gut ins Schwarze. Also handwerklich alles top, aber erzählerisch ist es ein bisschen einfach mau.
Vielleicht wieder ein Stück nach unten gerutscht in meiner Liste tatsächlich.
Ja, vielleicht hilft dir das, um diesen Sumpf, um deine Watchlist da ein bisschen zu entschlacken.
Definitiv.
Noch ein bisschen zu priorisieren Richtung Jahreswechsel.
Ja, ich habe mir gedacht, weil die Liste nicht lang genug ist, was so reine Spielfilme und reine Serien betrifft, erweitere ich mal das Portfolio noch ein bisschen und habe einfach komplett neue Genre eingeschoben, über das wir uns noch gar nicht unterhalten haben.
Oh,
aber
je.
Wer so ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs ist, kam vielleicht kaum drum rum, weil auch viele Prominente auf den Zug aufgesprungen sind und ein bisschen Werbung gemacht haben für Netflix-Dokumentation. 14 Peaks. Nothing is impossible. Im Deutschen 14 Gipfel. Nichts ist unmöglich.
Oh, jetzt muss ich hart nachdenken. Ich glaube, er ist komplett an mir vorbeigegangen.
Spielfilmlänge, eine Dokumentation über einen extremen Bergsteiger, der sich nicht nur vorgenommen hat, à la Reinhold Messner, alle 14 über 8000er Berge der Welt zu erklimmen, sondern dass, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange mal Reinhold Messner gebraucht hat, 16 Jahre oder so, der sagt, ich versuche das in 7 Monaten. 14 Gipfel in 7 Monaten. Das ist die Mission und um diese Story geht's ein bisschen. Der gute Nims Purja, Rufname Nims, der ist auch ein bisschen extrovertiert, aber spannend an der Geschichte ist halt, dass er so tibetanische Wurzeln hat und generell weiß man ja, diese ganzen Sherpas, ne, die kriegen relativ wenig Credits, so dafür, dass sie da
das
eigentlich
stimmt,
den...
Ja. Die Hauptarbeit leisten.
Die Hauptarbeit leisten eigentlich letzten Endes, ne? So die krassen Bergsteiger sind. Und er wollte das halt ändern, ne? Und so ein bisschen sagen, hier, Spotlight haben wir verdient und wir versuchen das jetzt halt. Und hat auch natürlich auch ein Team um ihn drumherum. Aber erstmal vorneweg unheimlich beeindruckend gefilmt.
Mhm.
Und das ist immer das, was ich als allererstes mal hinterfrage, weil es ist eine Sache, ne, dass die das machen, aber wer schleppt da dieses Equipment und macht diese Bilder und diese Aufnahmen? Die Leute haben halt auch absolut einen Credit verdient, weil jeder von uns weiß, wie schwer es ist, unter besten Bedingungen überhaupt geile Aufnahmen einzufangen und es halt unter widrigen zu machen und dann nicht einfach nur einzufangen, sondern so, dass es halt auch exzellente Bilder sind. Nicht nur gute, sondern exzellente Bilder, brachiale Bilder. Ja, das ist halt...
Und hohe Berge, niedrige Temperaturen,
yes.
Akkus. Was machst du mit fucking Kamera-Akkus?
Ja, Akkus und bei den Drohnenaufnahmen, die so auf 7000 Metern Höhe entstehen, frage ich mich, das schafft deine normale DJI nicht, weil ich glaube, da ist einfach nicht mehr genug Luft da, damit die mit ihrer normalen Geschwindigkeit, ne, weil da kommen ja auch keine Helikopter irgendwann mehr hin.
Mhm.
Entsprechend steigt deine Drohne, glaube ich, auch nicht einfach so, wenn die nicht ein paar mehr Umdrehungen macht.
Ja.
Ist ja auch egal, das sind jetzt schon wieder die Details. Es geht halt ein bisschen um sein Leben. Der kommt tatsächlich aus so einem krassen Militär-Background und es wird auch ein bisschen rausgearbeitet, dass er sehr wohl überdurchschnittliche körperliche Begabtheit auch da mitbringt.
Mhm, okay.
Was zum Beispiel seine Performance,
Spoiler.
Sein Leistungsvermögen bei wenig Sauerstoff betrifft. Ja, dass quasi da bei Tests Profisportler nach 90 Sekunden aussteigen und sie ihn halt da 2-3 Minuten machen lassen, bevor sie sagen, reicht, danke.
Okay.
Ja. Und es ist sehr, sehr, sehr krasse Inspiration, die dieser Film dir einfach mitgibt. Also du hast danach mega Bock, was auch immer du angehen möchtest, anzugehen, ob das hier, was auch immer du für Vorhaben hast. Also wenn du gerade am Wanken bist, dann ist das genau das Richtige, um dir das reinzuziehen. Und es werden halt noch so ein paar kleinere Stories unterhoben, ne, dass keine Ahnung, die sind auf dem Weg zum Berg hoch und finden jemanden, der auf der Strecke quasi da gerade am Erfrieren ist oder nicht und helfen sie dem nicht, schaffen sie es ihm zu helfen oder nicht. Dann, wer sich ein bisschen damit auskennt, ich bin jetzt auch kein Kletterer, ne, das heißt, das ist auch jetzt gar nicht mein Genre, wo ich per se drin aufgehe, ich habe da keine Ahnung von, ne? Ich fand es halt trotzdem super spannend, wie man das logistisch macht. 14 Berge in 3 Ländern, ne? Du hast irgendwie Tibet, Pakistan, China direkt erstmal kompliziert auch vom juristischen Rahmen, so vom geopolitischen Rahmen her.
Ja.
Und dann gibt's halt noch so einen kleinen Faktor, der Wetter heißt.
Mhm.
Was ist denn, wenn Wetter ist? Ja, wenn du da so einen krassen Zeitplan hast. Und wie gesagt, von daher sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, geht so anderthalb Stunden rum und weil du jetzt immer schön das IMDb-Rating hervorgekramt
no
hast.
No pressure.
Eine 8,1 aktuell. Ja. Kommt ja. Also sehr, sehr gut weg. Mhm. Spoiler, auch Reinhold Messner kommt zu Wort.
Ah.
Und viele andere aus der Szene. Ich fand es, wie gesagt, ohne... Also ich fand es war einfach ein interessanter Einblick in diese Welt. Und das ist schon ein schräger Vogel und bin gespannt, ob man von dem vielleicht noch das eine oder andere hört in Zukunft.
Wie gesagt, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ja, was waren es? 14 Berge, 7 Monate, das heißt eine Woche hoch, eine Woche runter.
Nee, die machen das teilweise, also den, du lässt dich ja quasi bis so ein bisschen so ein Basislager fliegen, das ist ja meistens dann schon auf relativ hohe Höhe.
Okay.
6 Kilometer oder so. Und in der Regel machst du dann den Aufstieg innerhalb von einem Tag. Aber ich hinterfrage mal, wie trivial das ist, halt jenseits der 8000 Meter zu klettern. Ab 8000 Meter benutzen sie auch Sauerstoff. Da wurde auch drüber debattiert, macht das jetzt easy oder nicht, wo ich hinterfrage, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob die Sauerstoff kriegen oder nicht. Easy ist das sowieso nicht für quasi jemanden, der, ne? So, ja, für mich ist das halt außerirdisch, was die da leisten.
Okay.
Super interessant.
Muss ich direkt mal gucken, setze ich mir gegebenenfalls auf meine Watchlist. Danke für den Tipp.
Ja, also für die geilen Bilder allein tut's das schon, ne? Weil du hast da oben, da ist keine Atmosphäre, also du hast wenig Atmosphäre, die Bilder sind halt einfach kristallklar, ne? Da kannst du, glaube ich, mit der letzten Bumskamera hinkommen. Sieht fett aus.
Netflix hast du gesagt?
Yes.
Notiert. Dann wechsle ich nochmal die Seiten und erzähl kurz was von Disney Plus und zwar nachgeholt. Und da weiß ich jetzt, dass du es auf Letterboxd schon geratet hast. Und zwar The Last Duel.
Yes. Ich habe überlegt, ob ich den mitbringe und habe mich dann aber für 14 Peaks entschieden tatsächlich.
Ja, guck, dann kannst du vielleicht bei mir gleich noch einhaken oder quasi dich dagegen auflehnen. Neuer Film von Ridley Scott, hat man schon mehrmals drüber gesprochen, ist ja quasi zeitgleich jetzt noch mit The House of Gucci im Kino vertreten. Wer spielt mit? Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck und in einer kleinen Nebenrolle noch Alex Lawther als King Charles, der hier quasi nahtlos von The End of the Fucking World einfach weiterspielt.
Crazy Cast erstmal vorweg.
Crazy Cast auf jeden Fall. Ich habe die ersten Minuten von dem Film extrem gemischt aufgenommen, denn auf der einen Seite dachte ich so, wow, super spannend, welche Frisur kommt als nächstes? Und auf der einen Seite dachte ich aber, merkwürdige Montage, also speziell wirklich der handwerkliche Schnitt von diesem Film, die ersten 10, 15 Minuten, hat mich so abgeturnt, dass ich dachte, oh Gott, wenn das den ganzen Film so geht's.
Der übrigens lang ist, für alle die 2,5 Stunden.
2,5 Stunden. Ne?
Und nur dazu sagen einfach.
Und trotzdem wirken die ersten 10, 15 Minuten runtergeschnitten auf so, wir waren bei 3 Stunden, wir mussten da in den ersten halben, in den ersten 30 Minuten mussten wir noch echt Material wegballern. Also es ist wirklich sehr weird. Löst sich dann aber zum Glück ein bisschen auf, wird entspannter und dann der große Kniff, die Erzählung des Films wird aus 3 verschiedenen Perspektiven erzählt. Das wusste ich vorher nicht. Und das gibt richtig Lust, diese Szenen, die immer wieder neu quasi zu erleben und neue oder andere Details zu entdecken. Du sitzt dann immer so da und denkst so, ha, wie endet jetzt der Dialog oder wer erzählt was oder macht was zuerst? Das fand ich richtig cool.
Genau, man kennt das ja, ne? So, wenn man Geschichten erzählt von wie was gewesen ist, ob man das jetzt mit Absicht macht oder nicht, ist halt so eine verklärte Sicht der Dinge, ne?
Ja, habe ich doch damals gesagt. Nee, das habe ich doch gesagt. Nee, hast du gar nicht gesagt. Ja,
genau.
Und das ist richtig cool. Und an sich natürlich auch, es geht nicht vordergründig, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt, so um die ritterliche Ehre und freundschaftlichen, königlichen Kodex oder was auch immer, sondern es geht tatsächlich, das hatten wir in dem Trailer auch schon entnehmen können, um das Bild der Frau damals.
Yes.
Und es geht darum, dass halt Frauen Objekte sind, waren, die nur Rechte haben, wenn der Hausherr oder der Gatte dieses Recht vertreten möchte, will, sonst halt Pech. Und letzten Endes geht es aber tatsächlich nur um die Furcht, sein eigenes Gesicht zu verlieren und dadurch auch notgedrungen auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Und diese Spannung zwischen den Charakteren, also Adam Driver, Matt Damon, entwickelt sich ja langsam schon den ganzen Film über durch Missverständnisse, durch kleine Kränkungen, wo man sich dann, glaube ich, ein bisschen beleidigt gefühlt hat. Und das in Kombination mit dieser Erzählung, das aus 3 Perspektiven zu sehen, super spannend gelöst. Am Ende bleibt sogar noch ein bisschen Raum, um das Gesehene, also speziell das Bild der Frau, so mit dem heutigen Status quo so ein bisschen zu vergleichen. Und insgesamt war ich dann am Ende des Films echt stark überrascht, hat mir sehr gut gefallen. Und von meiner Seite eigentlich eine dicke Empfehlung, den mal zu gucken.
Ja. Ich fand ihn auch gut, ganz generell. Ich fand da, diese 2,5 Stunden waren mir trotzdem zu lang, muss ich gestehen. Und du sagst,
ein bisschen,
für dich
war
es am Anfang zu sehr runtergeschnitten. Ich habe dann aber das Gefühl gehabt, dass andere Szenen einfach hätten auch kürzer sein können und hätten den gleichen Effekt erzielt.
Vielleicht gilt das generell, dass es handwerklich vom Schnitt, von der Montage war es einfach ein bisschen unausgeglichen.
Ja, Ansonsten muss ich sagen, natürlich die Performances sind überragend. Yes. Ich war besonders beeindruckt von Ben Affleck tatsächlich, weil man hat vielleicht die letzten Jahre tatsächlich auch einfach vergessen, dass er einfach auch ein guter Schauspieler ist. Und mal von der Frise abgesehen, ist seine Performance schon recht beeindruckend, muss ich sagen. Und natürlich dieses ganze Set-Design, ne? Dieses
alles da, ja.
Dort in diese, dorthin zu bringen in diese Welt, das ist schon sehr beeindruckend gelungen. Sind tolle Totalen von den Locations auch zu sehen. Das ist schon sehr beeindruckend, um das so ein bisschen wirklich zu grounden auch dort. Plot leider unangenehm relevant immer noch. Und ich kam nicht umhin, immer wieder mich an Promising Young Woman erinnert zu fühlen. Und weil es thematisch eine gewisse Die Message, die versucht wird zu pushen, ist pretty much die gleiche, mehr oder minder. Und dann zieht der hier halt den kürzeren. Wenn ich jemanden empfehlen muss, einen Film zu gucken, der quasi sich thematisch mit der Rolle der Frau beschäftigt, ja, ja, dann ist es Promising Young Woman und nicht Last Duel. Aber trotzdem natürlich ein ganz guter Film, sehr Ridley Scott untypisch, muss ich sagen. Handschrift
weit,
von
ja.
ihm schwer zu lesen, du hast schon gesagt. Schnitt schwierig, wirkte so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht hat er sich zu breit aufgestellt mit so vielen Filmen jetzt am Start.
Hätte auch auf jeden Fall ein anderer Name draufstehen können, also ja.
Definitiv, muss ich auch sagen. So, aber ändert nichts dran, sehr unterhaltsam, wenn du die Gesichter gerne siehst, abgefahren. Wird aber, und das kann ich jetzt nochmal reiterieren, nicht mein Genre so final. Dieses tiefe Mittelalter, Ritter.
Okay. Das Setting, okay, ja.
Das ganze Setting, das wird, glaube ich, niemals final meins. Aber ein guter Film, ja. Kann man auf jeden Fall gut weggucken und ist, wie gesagt, seit, ich glaube, einer Woche jetzt auch im Disney Plus Abo einfach mit drin, ohne hier Premiere VIP Magic.
Genau, hatten wir in der letzten Sendung oder vor zwei Wochen mindestens halt erwähnt, dass er da jetzt mit reingerutscht ist.
So ist es.
Und Bewertungen gehen, glaube ich, in die ähnliche Richtung, wenn wir uns jetzt quasi hier die Hände gereicht hätten. 7,5 bei IMDb und bei Rotten Tomatoes jeweils 86 bei den Kritikern und 81 bei den Zuschauern.
Da bin ich auf jeden Fall in der goldenen Mitte unterwegs. Ich hatte, glaube ich, 3,5 gegeben, dem Spaß.
Gut möglich.
So wie in
gut
7.
Möglich. Ja, ich wäre vielleicht auch Richtung 4 Sterne bei Letterboxd
klang auch
gewackelt.
So.
Hat mir gut gefallen. Kein absolutes Meisterwerk dieses Jahr, wie gesagt. Dafür gab es ein paar Kröten, aber ich fand es stark. Stark gemacht.
Schön, schön. Hast du noch ein paar Releases?
Lass mich kurz gucken.
Ja. Sind diesmal, glaube ich, nicht viele.
Nee, in der Tat, stimmt. Weil, Spoiler.
Weil?
Weil wir nächste Woche doch nochmal eine Sendung machen, Alex.
Wait,
hast
what?
Du zumindest gesagt.
Aha.
Erst gedacht, dass wir hier vielleicht schon im Dezember quasi die Zelte abbauen und verschwinden, aber nee. Irgendwie schaffen wir es, glaube ich, nächste Woche.
Ich stelle mich nochmal für ein paar Minuten in den Kleiderschrank für dich und dann.
Einfach mit dem Update hier aus dem Jahr rausgehen. Nee, das können wir einfach nicht machen. 16. Dezember, Alex, ab heute. Adam Driver, again. Der ist omnipräsent diesen Monat oder
Gott sei Dank.
Quartal. Zu sehen in Annette an der Seite von Marion Cotillard. Und wir wussten nicht so richtig, was der Film ist. Ein Musical, Drama, Schubidu, auf jeden Fall.
Französisch.
Auf jeden Fall französisch. Von daher halte ich mich noch mit meiner Meinung zurück, denn auch die ersten Kritiken, weiß ich gar nicht, habe ich mich noch gar nicht so reingelesen. Ich glaube, er stand ganz stabil da. Also ich glaube, man sollte ihn vielleicht gesehen haben.
Mhm.
Vielleicht, auf jeden Fall.
Definitiv ist vielleicht.
Weiter geht's. The Lost Daughter, beziehungsweise im Deutschen Frau im Dunkeln, ab heute im Kino.
1:1 Übersetzung.
1:1 übersetzt. Ist es das Regiedebüt? Ich habe gar nicht geguckt. Von der Maggie Gyllenhaal.
Ich weiß nicht, ob es das Debüt ist, aber ja, klingt, ich glaube, sie ist da relativ neu in dem Metier.
Relativ neu, genau.
Director, ja.
Und dafür unter anderem Olivia Colman und Jesse Buckley inszenieren in so einer Art Psycho-Thriller-Drama-Dingens, glaube ich.
Yes.
Fun Fact, ähnlich wie ganz viele andere Filme, die wir in den letzten Folgen erwähnt haben, Netflix-Produktion, also zwei Wochen vorher, ab heute im Kino und ab 31.12. dann auf der Netflix-Streaming-Plattform. Yes. Also wenn ihr noch warten könnt, zwei Wochen, dann da for freezies.
Olivia Colman tatsächlich relativ umtriebig, jede Menge Serien und Filme aktuell irgendwie im Portfolio.
Und vor allem das sichere Bank mittlerweile, oder?
Sichere Olivia Bank Colman, auf jeden Fall. Ich kann ja nach dem Trailer schon bescheinigen, dass es eine sehr, sehr unangenehme und verstörende Rolle ist, die sie da spielt.
Immer her damit, warum denn nicht?
Ja.
Ansonsten mit dabei noch Swan Song, Schwanengesang mit dem Mahershala Ali und Naomi Harris noch dabei und Awkwafina. Mhm. Habe ich den Trailer gesehen, die Awkwafina?
Ja, hast du im Trailer. Ja, ja.
Okay, schon wieder
über die Woche, glaube ich. Wir hatten ja überlegt, ne?
Den Trailer damals mit reinzunehmen vor zwei Wochen, glaube ich.
Genau, weil ich glaube, wir fanden den beide gar nicht so schlecht und ich fand es auch thematisch ganz interessant.
Mhm. Aber volles Programm, wie immer, Alex.
Volles Programm und ich bin immer noch skeptisch, ob es wirklich am Ende zu einem guten Film reicht. Mal gucken.
Weiß ich auch nicht. Ich dachte zuerst, es wäre eine Serie sogar. Aber nee, ist ein Film. Jetzt wissen wir es. Swan Song, Schwangesang ab heute. Für mich ein bisschen überraschend im Kino, weil ich hatte gar nicht auf das Release geguckt. Aber hey, Deutschland. Entweder früher als im Rest der Welt oder halt in der Versenkung verschwindend irgendwann auftauchend. Who knows? So, 17. Dezember ab morgen noch The Witcher, Staffel 2.
Da bist du raus, würde ich sagen.
Ja, es ist nicht weit oben auf meiner Watchlist.
Ja, Kritiken sind ja noch eher am positiven Ende des Spektrums, aber gemischt. Bescheinigen ihm, dass er ähnliche Fehler begeht, wie die erste Staffel schon getan hat, wo ich direkt an dich dachte und mir... sad. Ich werde versuchen, es auf jeden Fall einzuschieben, so gut ich kann, weil es mich interessieren würde, wie sie es weiter spinnen. Ob sie sich, wie gesagt, verbessern, ob sie, wie gesagt, die gleichen Fehler machen und ja, ob man halt mit einer dritten Staffel rechnen kann oder nicht. Man muss ja ein bisschen helfen auch, dass ja nicht jede die nächste Netflix-Serie abgesetzt wird.
Na, so wie die erste jetzt quasi schon mal steil gegangen ist, glaube ich, da müsste schon was passieren, damit die zweite ja richtig irgendwie...
Ich glaube auch, der Henry Cavill hat auch relativ viel Goodwill.
Ja, ich glaube auch. Ja gut, dann wisst ihr Bescheid, machen wir es ganz kurz hier einfach, denn dann reden wir nächste Woche nochmal drüber, was so den Rest des Jahres uns hier noch vor der Tür steht, was uns da noch erwartet.
Januar sieht auch gut aus, dann neuer.
Ja, stimmt. Aber ich blicke auch gleichzeitig auf meine Uhr und sehe...
Du darfst gerne zu den News springen.
Jetzt lass uns
jetzt
zu den Neuigkeiten. Dankeschön. Ja. Cowboy Bebop ist tot, haben wir gerade schon besprochen. Aber es kommen viele andere Sachen, die hier in der Pipeline sich befinden. Und zwar wissen wir jetzt doch ganz sicher, oder? Dass ein The Batman... Pinguin Spin-off kommen wird. Also ein Pinguin Spinoff von dem Batman Film, den wir noch nicht haben.
Genau, das wussten wir aber schon. Tatsächlich war aber
nicht
ja die Frage,
sicher, oder?
Na doch, ich glaube schon. Die Frage war tatsächlich, macht Colin Farrell, der ja den Pinguin im The Batman Film porträtiert, auch in der Spin-off Serie weiter, wo wir beide glaube ich uns einig waren, wenn überhaupt, dann bitte so.
Ja,
aber es war halt noch nicht ganz klar und jetzt wissen wir, macht er.
Boah.
Manche Leute würden sagen, völlig logisch. Dann hinterfrage ich aber, warum diese Serie ankündigen, wenn ihr nicht direkt auch schon Colin Farrell quasi mit erwähnen könnt an der Stelle, wenn es zu dem Zeitpunkt, als ihr die Serie announced habt, vielleicht doch nicht so klar war. Warum dann aber zu dem Zeitpunkt die Serie raushauen, wenn ihr scheinbar in den finalen Verhandlungen mit ihm gewesen seid, um jetzt die Nummer rund zu machen und zu sagen, was verspricht dagegen, jetzt das anzukündigen, ne? Als The Penguin Spin-off-Serie mit Colin Farrell. Das wäre doch ein rundes Paket gewesen, wo wir auch gerne drüber berichtet hätten.
War das nicht in der Zeit, wo der Trailer rauskam, der neue zu The Batman? Dass das so ein bisschen einfach die Welle da mitnehmen wollte, um auch das Sequel da in die Breite zu spielen?
Wegen mir, Warner. Was auch immer. In dem Fall ist es ja aber tatsächlich eine HBO Max-Serie. Also bleibt in der Warner-Familie natürlich alles irgendwie, aber ja. Okay, gut. Wenn schon, dann bitte so. Macht's
also, warten. Ich weiß gar nicht, war es Februar, März, wenn The Batman dann in den Kino startet?
Gute Frage,
ja. Dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Vor allem, wenn wir dann noch dieses Pinguin-Spin-Off sehen wollen. Weiter geht's mit Casting-Announcements. Lass mich kurz ausholen. Fall of the House of Usher.
Ja, kurz. Ich wollte es einfach reinwerfen, weil...
Mike Flanagan.
Richtig, weil es wieder Mike Flanagan ist, weil es wieder Netflix ist und tatsächlich muss ich gestehen, kurzer Exkurs, von allen Edgar Allan Poe Werken tatsächlich mein absoluter Favorite The Fall of the House Usher.
Bist du da firm, was das angeht?
Ich bin da absolut firm drin. Eine der wenigen geschriebenen Horrorgeschichten, die mir in meiner Pubertätszeit Gänsehaut bereitet hat, weil es so gruselig war. Kam nicht oft vor. Diese Story hat es geschafft und als ich schon las, dass Mike Flanagan daran arbeitet, dachte ich mir, yes, bitte nach Midnight Mass, wenn jemand diese Story verbastelt, dann bitte Mike Flanagan. Und in bester Flanagan'schen Manier hat er sich, was das Cast betrifft, zu 99% wieder an Leuten bedient, mit denen er gerne zusammenarbeitet, inklusive seiner Frau. Und das zieht sich ja durch sein Portfolio tatsächlich durch sein Serienportfolio und... Wir wissen aber, dass zum Beispiel der Lord Usher hier gespielt wird vom Frank Langella, der mittlerweile auch über 80 Jahre schon.
Ich sehe ihn immer wieder gern, wenn er irgendwo auftaucht.
Ich auch, auf jeden Fall. Mark Hamill ist wieder dabei, Rahul Kohli ist dabei.
Halt, warte, Mark Hamill ist wieder dabei?
Nee, der ist natürlich nicht wieder dabei, der ist aber dabei trotzdem.
Ja, ich wollte gerade sagen, erzieht. Das ist ja wie unter den Teppich gekehrt. Mark Hamill ist dabei. Das ist doch.
Mark Hamill ist dabei.
Luke spielt mit.
Genau, und ansonsten eigentlich jedes Gesicht aus Midnight Mass ist auch hier wieder mit dabei. oder aus Hill House oder aus Bly Manor.
Ja, Bly Manor, was da durchgezogen hat.
Und ich meine, das ist ja nicht schlimm, weil aus meiner Sicht sind das alles überragende Schauspieler. Und wie gesagt, dieses Tragende, dieses, ich weiß nicht, ob sie es in die heutige Zeit bringen, aber wenn es wirklich so auch 1800 Schieß mich tot spielt, ich kann mir das schon gut vorstellen, auch mit diesen längeren Monologen, dass das eher da vielleicht fühlt es sich dann da ein bisschen organischer noch an. Für was, wenn das andere Leute da nicht so abgeholt hat, vielleicht passt es da so ein bisschen besser.
Das klingt nachvollziehbar, ja.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf wie Bolle. Ich bin halt gespannt, weil es eine Kurzgeschichte ist natürlich von Edgar Allan Poe, also jetzt nicht unendlich viel Plot mit nicht einem wirklich großen Cast, wie man eine Serie draus strickt. Und weil das Cast besteht irgendwie aus 20 Gesichtern oder so, bin sehr gespannt, wie die alle platziert werden an der Stelle.
Ja, ich glaube, siehe Hill House, das hat er ja auch ordentlich aufgeblasen. Yes.
Und es hat
gut funktioniert. Ein Schritt weiter zu einem Projekt noch, das weiß ich nicht, fast gar nicht mehr aus unserer Sendung rauszudenken ist.
Nee, ist ein Favorit von uns. Haben auch das, die News ist ja quasi schon auf Social Media von uns in die breite Masse getragen worden. Ja,
haben wir schon publiziert und weitergetragen, genau.
Genau, denn
The Last of Us, wieder mit hier dabei.
Eine Fusion aus zwei Dingen, die wir, glaube ich, relativ tief geil finden, ne?
The Last of Us.
Und Nick Offerman. Okay. Also stellt sich die Frage, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie man diese Last of Us-Serie krasser hypen kann für unsere Sicht oder noch ein bisschen,
nee, das war jetzt
ein bisschen geiler auf die Spitze treiben kann, und dann casten sie Nick Offerman, wo ich dachte, oh ja, können sie. Interessant, gut zu wissen.
Das ist schon echt witzig, ja.
Und vor allem, gecastet ist ja schon gut, aber ich glaube, es ist sogar schon abgedreht, ne, die Nummer, glaube ich, für Nick Offerman.
Das habe ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt rausgelesen, kann ich mir natürlich gut vorstellen, aber wir hatten ja dann kurz drüber gesprochen, also yes, irgendwie uns gegenseitig geschrieben. Ich dachte, oder habt ihr ja geschrieben, ist es vielleicht der und der Typ, und tatsächlich spielt er den Charakter Bill aus dem ersten Teil.
Bill, allein in seinem Fallen durchseuchten Dürfchen, genau, das er da quasi unter seiner Fuchtel hat. Ja,
und ich glaube, jeder, der das Spiel gespielt hat,
kann,
glaube ich, so zugeben. Ja, kann man sich richtig gut vorstellen. Aber der Schauspieler quasi in diesem Universum noch mit drin, neben dem Cast, was wir schon genannt haben, in diesem Projekt generell, das macht schon mal richtig Bock.
Freut mich generell für ihn. Nick Offerman, habe ich das Gefühl, ist immer noch nicht ganz oben angekommen quasi. Also dass nicht, wenn du Leute auf der Straße fragst, Nick Offerman, die sagen, ja, ich glaube, Last of Us kann helfen.
Ich bin nach wie vor mega hyped.
Dito.
Mal gucken, wann es das nächste Mal in unserer Sendung auftaucht.
Vielleicht mal mit einem Trailer.
Das wäre ziemlich cool. HBO. Vielleicht zu Weihnachten.
Zum Thema Trailer.
Überleitung.
MacGruber,
hast du gesagt.
Comedy-Gott Nick Offerman hat er gesagt. MacGruber haben wir als Trailer. Ja, ist richtig.
Das war eine Überleitung. Richtig gebutschert hier. Nee, es gibt den ersten Trailer zu diesem MacGruber. Was ist es eigentlich so richtig?
Eine Serie. Eine Peacock-Serie.
Stimmt, sogar eine Serie, ne? Ich war schon wieder bei Filmen.
Ist es. Nein.
Nee, ich muss Fall, mir das...
MacGruber, das Original, war sehr wohl ein Film.
Stimmt.
Und so, glaube ich, pretty much das Cast ist wieder mit am Start, das wir schon kennen. Also Will Forte und Kristen Wiig allen voran natürlich.
Plus?
Plus jetzt Ryan Phillippe.
Wer?
Philipp. Wie ist das E? Silent?
War überhaupt gar nicht darauf aus. Ging einfach nur um den Schauspieler an sich. Lange nicht mehr gesehen irgendwie.
Lange nicht mehr gesehen. Eiskalte Engel eigentlich, so für mich gefühlt. Das letzte Mal. Ich glaube, er hat noch in dieser Shooter-Serie mitgespielt.
Es gab irgendwelche Sachen, ja, so B-Kram.
War dann, glaube ich, aber irgendwie auch verletzt eine Weile.
Ich weiß es gar nicht.
Aber genau, Eiskalte Engel war, glaube ich, so das, wo er bei uns so final auf der Bildfläche erschienen ist, hier mit dabei. Billy Zane fand ich ganz spannend als Bösewicht.
Auch ähnliche Historie vielleicht. Ich meine, jeder kennt ihn aus Zurück in die Zukunft. Nee, Mumie natürlich, aber nee, Mumie hat er glaube ich, auch noch in den Fortsetzungen gespielt, oder? Hat er da gar nicht mitgespielt?
Nee.
Okay, dann.
Nee, hat er nicht.
Titanic. Lass mich wenigstens Titanic korrekterweise.
Das ist korrekt. Ja.
Aber siehst du, danach wird mein Gedächtnis schon.
Genau, aber Billy Zane war quasi schon ein Superheld quasi, bevor es cool war. War nicht das Phantom.
Stimmt, das hat er ja auch gemacht. Ja. Aber wir kommen ab vom Thema. MacGruber.
Absolut. MacGruber.
Peacock Serientrailer.
Serientrailer, du für eine Serie, die so Trash-Comedy-Action macht, war das Production-Value überraschend solide, muss ich gestehen.
Jetzt in dem Trailer, meinst du?
Ja.
Ich fand halt, dass der Trailer handwerklich für mich überhaupt gar nicht gezündet hat.
Nee, der Trailer nicht, aber das, was man so als Bilder gesehen hat, muss ich gestehen, war, hätte ich gedacht, also du sagst, dachtest, wär ein Film, hätte ich auch gedacht, aber es ist eine Serie, also rein technisch meine ich, audiovisuell, Production Value und so weiter, der Trailer, ja, hinterfrage ich tatsächlich auch.
Es ist, also ich dachte so, ich weiß ja trashig und, aber das hat für mich jetzt so gar nicht funktioniert irgendwie. Lag aber tatsächlich, glaube ich, echt handwerklich am Trailer.
Glaube ich auch, wobei ich so zugeben muss, wenn das die größten Gags und Actionsequenzen waren, die sie in den Trailer gepackt haben.
Bitte nicht.
Ja, weiß ich nicht, ne? Also ich fand's halt auch die Momente, die wirklich zum Lachen da waren und explizit reingeschnitten wurden, mit so Pause zum Lachen auch, haben mich jetzt nicht vom Hocker fallen lassen.
Naja. Peacock das Ganze ab. Was haben wir aufgeschrieben? Ab dem 16. Dezember 2021. Das heißt, wo können wir es dann irgendwann sehen?
Tja, die Peacock-Serie ist eine gute Frage.
Das ist schon interessant. Also entweder rutscht es vielleicht wieder irgendwie zu Sky oder doch vielleicht zu Prime. Aber interessant, glaube ich auch, ja.
Wir werden sehen. Wir werden es euch auf jeden Fall berichten, glaube ich.
Ja, wir werden es auf jeden Fall zum Beispiel auch wieder in die sozialen Medien posten. Next one.
Ja, zum Thema, wo können wir das gucken? Das wird jetzt nämlich richtig spannend, glaube ich.
Ja, das ist richtig spannend. Eine Serie von Roku TV. Tja.
Okay.
Bleiben wir beim Cast oder kommen wir zum Cast. Dave Franco, Daryl Hannah ist auch witzig, mal wieder zu sehen. Alyssa Milano, also interessant, wie man alles so angezogen hat. Und eine kleine Rolle, Bill Murray.
Genau, von den Ferrelli Brothers, ne, eine Serie, tatsächlich, wem das noch was sagt. Zum Thema, der Trailer hat überhaupt nicht funktioniert, kann ich jetzt sagen, The Now Trailer fand ich unfassbar schlecht. Ich bin Bill Murray hin oder her überhaupt gar nicht abgeholt worden von dem Trailer. Hab keine Ahnung, wo sie hinwollen. Laut der YouTube-Beschreibung soll es Comedy sein. Nicht eine lustige Szene in diesem Trailer dabei gewesen für mich. Angedeutet lustig, aber überhaupt nicht lustig, eher super dramatisch. Zwischendurch Action-Sequenzen so ein bisschen mit drin. Also Fistikuffs auf jeden Fall mindestens. Keine Ahnung, wo genau sie dahin wollen. Hat mich, wie gesagt, gar nicht gehuckt. Was ist, wenn du das Cast auf dem Papier liest, müsstest du eigentlich sagen, wow. Null gehypter Trailer, nicht. Also, da geht's mir so wie bei dir mit MacGruber, glaube ich.
Ich habe ja meine Problemchen mit Dave Franco. Ich bin jetzt kein riesiger Fan von ihm als Schauspieler. Ich weiß nicht, ob er das so zieht und tragen quann.
Das muss er ja hier, ne? Das ist ja quasi
und
der Fokuspunkt, ne?
Da muss er halt schon performen und das halt so mitziehen. Aber ja, Trailer auch für mich interessant, weil, glaube ich, mehrere Genres irgendwie miteinander verworfen werden und es kann funktionieren, aber ob es die Serie schafft, weiß ich nicht genau. Der Trailer hat zumindest hier schon mal für mich ein bisschen besser funktioniert als bei MacGruber.
So spannend ist noch, Roku TV gibt es freie Mitgliedschaften scheinbar. Ich habe mich damit, wie gesagt, auch noch gar nicht auseinandergesetzt.
Es gibt ja die Sticks bei uns, die Geräte auf jeden Fall.
Ja, ja. So ab 10. Dezember ist prinzipiell diese Serie verfügbar. Schon.
Also, ja, stimmt.
Ich weiß nicht. Ich muss mich da nochmal belesen, wie man da jetzt rankommt, ob das in Deutschland überhaupt rankommbar ist oder ob die halt einfach gar nicht quasi europäischen Markt als Fokus haben. Ich lasse es euch vielleicht irgendwann wissen, was in meinen stundenlangen Recherchen herausgekommen ist.
Mach dich doch da mal schlau. Die anderen gucken in der Zeit den Trailer. Und zwar findet ihr wie immer alle Links zu den Trailern in unserer Podcast-Beschreibung. Genau wie auch den Link zu folgendem Film. Und zwar einem neuen Guy Ritchie-Film. Operation Fortune, Ruse de Guerre.
Philippi.
Rutscht mir von der Zunge. Warte, ich mach weiter. Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett und Hugh Grant. Da bin ich, glaube ich, einigermaßen durchgekommen jetzt.
So ist er, ja. Ist ein Guy Ritchie-Filmcast auf jeden Fall.
Das ist ja schon der erste Punkt, oder? Der ballert ja hier gerade das Zeug raus. Ich meine,
der hat auf jeden Fall auch Stamina, der Mann, ja. Das ist eine krasse Frequenz, in der hier die Filme präsentiert werden.
Über die Gentleman gesprochen in unseren Top 10 teilweise.
Richtig.
Letztes Jahr. Und jetzt, dieses Jahr kam ja Wrath of Man.
Ja.
Und jetzt direkt der hier noch hinterher.
Wrath of Man hat ja nicht so gezündet.
Dito, bin ich ganz bei dir.
Auch
mit dem Jason.
Der Trailer hier hat es jetzt auch nur so begrenzt besser gemacht für mich, muss ich gestehen. Wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Gentleman und
das Rough Man. Das Erste, was ich gedacht habe. Es sieht wie eine Mischung aus.
Wo ich mir dachte, okay, der Gentleman war gut, Rough Man war nicht gut.
Jetzt kriegen wir sowas jetzt halbes.
Best of both worlds, maybe. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich meine, Aubrey Plaza sehe ich gerne. Ja. Josh Hartnett fand ich auch immer eigentlich super. Da hat man nicht genug von gesehen.
Ja, finde ich aber in der Rolle im Trailer sehr interessant, was er macht.
Stößt jetzt wieder so ein bisschen auf den Markt. War ja auch bei Wrath of Man jetzt schon dabei. Scheint also Buddy-Buddy zu sein mit Guy Ritchie jetzt neuerdings. Spielt auf jeden Fall eine interessante Rolle, wo er vielleicht auch ein bisschen aufspielen kann.
Wrath of Man total verbrannt, fand ich da.
Auf jeden Fall. Und was ich jetzt hier dem Trailer noch anlassen muss, ist, dass er mir gefühlt schon wieder den gesamten Plot einmal durcherzählt hat. Mega abgenervt hat. Und ich hoffe, dass es eben nicht so ist, aber bei Wrath of Man, nur mal zur Erinnerung, ist genau das passiert, dass der Trailer den gesamten Plot erzählt hat.
Mhm. Ja, stimmt. Und da war aber auch schon leider nicht viel Plot. Carrie Elves haben wir noch unterschlagen. In Strumpfhosen. Yes. Mehr oder weniger.
Ich bin gespannt. Der wird schon nicht ganz schlecht sein, aber...
Nee, ich glaube, also...
Ich bin skeptisch trotzdem, muss ich sagen.
Ja, ich auch, aber ich glaube, nach Wrath of Man kann es noch besser werden, glaube ich. Und das wäre schon was.
Mm, das ist in der Tat wahr. 21. Januar ist das US-Kino-Release.
Mhm.
Mm, wir werden sehen. Bei uns ist das auf jeden Fall nicht, glaube ich, soweit ich weiß.
Müssen wir mal gucken. Mal irgendwann werden wir es hier nochmal bei den Releases dann spätestens auflisten.
Yes. Nächstes Jahr.
Weiter geht's mit Sonic the Hedgehog 2. Mensch, auch das ist so ein Kandidat. Da haben wir schon echt viel drüber geredet. Vor allem damals über den ersten Teil. Mensch, wir sind mittlerweile echt alt. Riesige Kontroverse.
Über die Zähne.
Ja. Wie sieht Sonic aus? Eine riesige Kontroverse damals, wo der erste Trailer zum ersten Teil kam. Man hat sich nochmal rangesetzt. Jeff Fowler hat gesagt als Regisseur, machen wir nochmal neu. Und dann habe ich den ersten Teil gesehen und fand ihn ganz gut eigentlich.
Der ist ganz süß, ja.
Ist ganz süß gemacht, absolut harmlose Unterhaltung. Das, wo ich dachte, Jim Carrey total over the top, ist er, aber es ist nicht so schlimm, wie mir der Trailer erst suggerierte, dass es nur so Fremdschämen-Humor wird. Jetzt der zweite Teil. Hier der Trailer, ich fasse direkt weiter. Wird er besser als der erste? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Sieht ein bisschen danach aus, höher, schneller, weiter. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Sorry für die Unterbrechung.
Nee, ist richtig. Keine Ahnung. Sehe ich auch so wie du. Weiß ich auch noch nicht genau. Wirkt im Trailer tatsächlich ein bisschen, als müssen sie einfach toppen, was vorher da war. Inklusive der, dass sie halt Knuckles einführen, gesprochen von Idris Elba, was erstmal super cool ist, auch wenn du noch nicht so viel hörst im Trailer. Was halt super genial ist. Tails haben sie auch schon geaftercredited. Spoiler.
Richtig.
In Sonic 1. Aber... Wenn du den Trailer für die 2 siehst, bist du ja eh gespoilert, von daher. Aber wichtige Info, Colleen O'Shaughnessy haben sie hier gecastet und das ist halt cool, weil es die Originalstimme von Tails ist. Also die eine Stimme, die man damit in Verbindung bringt, ist auch hier die Synchronstimme und das ist die einzige Wahl, die man treffen konnte und es ist cool, dass sie die getroffen haben. Ansonsten ist es, glaube ich, den Rest, den wir gewohnt sind, also Schema F, gehe ich davon aus, hier wieder so ein bisschen, könnte dann dem zweiten Teil Fluch ein bisschen zum Opfer werden. Möglicherweise, oder straft es alle Lügen und wird die beste Videospielverfilmung aller Zeiten.
Im ersten Teil hat es ja noch so ein bisschen auch so eine Buddy-Movie-Komponente zwischen Sonic und oder durch die Beziehung von Sonic zu James Marsden. Das, glaube ich, hat man hier ein bisschen zurückgefahren. Ich glaube, das wird hier so aus einer Perspektive erzählt, wo sie getrennt werden. Und
so ein Mentor-Ding und er muss alleine sowas. Sich finden in der großen Stadt und seine Welt darin als junger Mensch, vielleicht auch ein bisschen Message, die gepusht wird noch, ist ja nicht so schlimm.
Da kommt aber Robotnik zurück, wie gesagt, eben größer, mächtiger, brutaler und gleichzeitig wirkt alles High-Stakes-mäßig. Ja, weiß
genau,
ich auch nicht.
Das ist der Moment, an dem er sich beweisen muss, dass er gewachsen ist.
Erstens
Sonic,
das, aber
als
auch,
Person.
Ob das Fingerspitzengefühl der Filmumsetzung immer noch da ist. Weil der erste Teil, wie gesagt, war boxolide.
Fingerspitzengefühl bei Animationsfilmen.
Heute lässt du echt einen gucken, Alex. Spider-Man Across the Spider-Verse, Part 1.
Wow.
Was ist das denn, Alex? Was ist das denn für ein Film?
Das ist die Fortsetzung zu einem oder dem besten Animationsfilm aller Zeiten.
Der da hieß Spider-Man Into the Spider-Verse. Beziehungsweise in Deutschland Spider-Man A New Universe. Hat zur Folge, dass in Deutschland der Film wahrscheinlich heißt Spider-Man A New Universe 2. Across the Spider-Verse Part 1.
Rollt von der Zunge. also Across the Spider-Verse ist es im Englischen. Wir haben irgendwas bekommen, was so ein bisschen Trailer ist, aber irgendwie auch nicht.
Ja, so ein Teaser.
Es ist ein Teaser, also besteht so ein bisschen aus einer zusammengeschnittenen Szene einfach. wo wir wieder sehen, dass Shameik Moore immer noch mitspielt oder immer noch das Voicecast ist. Und auch Haley Steinfeld immer noch
Alex.
Dabei. Gott sei Dank.
Das Strahlen ins Gesicht gezaubert.
Genau, und dann siehst du eine abgefahrene, ein bisschen, ja, Montage, nenne ich es mal. Es ist nicht wirklich ein Trailer, oder? Ist es nicht? Nicht im herkömmlichen Sinne.
Ja, ich sag doch Teaser-Trailer, irgendwie sowas.
Ich fand die Art und Weise, wie sie es präsentieren, irgendwie merkwürdig tatsächlich. Ich bin der Meinung, sie hätten es besser verkaufen können noch.
Ich glaube auch.
Wichtiger Takeaway ist aber, dass sie ein Part 1 einblenden bedeutet, es wird mindestens mal ein Zweiteiler.
Das finde ich krass, ja.
Das ist krass, denn das bringt für mich relativ gute Vibes und relativ schlechte Vibes, denn zum einen ist es mega zu wissen, dass sie halt mehr vorhaben und es noch mindestens einen weiteren Film geben wird, denn mehr Content davon ist gut. Auf der anderen Seite stellt es sich immer so ein bisschen die Frage, funktioniert dann der Film in sich noch? Oder ist es halt, funktionieren nur zusammen so ein bisschen, kann auf eigenen Beinen stehen, dieses typische Fortsetzungsproblem, wenn ich dich so anschaue und sage, Dune hallo. Part 1, hallo. Genau das Problem.
Das Problem ist eher dieses Back-to-Back-Phänomen, wenn du Filme direkt schon so konzipierst.
Und das nicht genug, Part 1 nicht genug. Das Release-Datum für die USA ist der 7. Oktober 22, also quasi noch 10 Monate hin, wo ich mir dachte, na, dann hätte da auch noch irgendwie einen Monat länger an dem Trailer arbeiten können und fertig wäre der Lack gewesen, ne?
Aber freu dich doch mal, Alex.
Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, um das wieder ein bisschen zurückzurudern, es ist mega, der zweite Teil war ja klar letzten Endes, jetzt ist klar, es gibt vermutlich noch 2 Filme davon und ich muss aber sagen, nach dem ersten Teil, meine Güte, meine Erwartungshaltung ist wirklich sky high, also
exorbitant hoch, glaube ich
ja,
auch.
Es ist fast unfair, wie hoch die Erwartungshaltung ist tatsächlich. Weil ich weiß nicht, ob er sich an dem ersten Teil nochmal messen kann und sollte vielleicht auch nicht, aber es ist halt, der Vergleich wird gemacht werden. Nicht nur von uns, sondern von allen anderen auch.
Ja, ich denke auch. Werden wir dann irgendwann sehen, spätestens ab Oktober 2022, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ja, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1.
Ja, immer noch. Kann man das irgendwie abkürzen? Nicht wirklich, ne? Schade.
Nee, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, das ist ja schon einigermaßen okay, ja. Aber der deutsche Titel mit Untertitel und Hü und Hot ist egal. Ja, wir sind am Ende, Alex.
In der Tat.
Und zum Glück, sonst müssen wir hier noch irgendwie eine Münze einwerfen, damit es hier noch weiterläuft, das Ding.
Das wollen wir ja nicht.
Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und wir haben ja gesagt, alle, die uns gerade zuhören, ihr müsst keine Träne verschmerzen. Nächste Woche raufen wir uns nochmal zusammen für irgendwas. Wir wissen noch nicht ganz. Irgendwas Special-mäßiges, kurzes,
Weihnachtliches. Wird großartig. Oh,
es wird auf jeden Fall großartig.
Wollte ich gerade sagen, ist doch unwichtig, was es wird, aber es wird qualitativ hochwertigster Content, so wie ihr das immer gewohnt seid.
Auf jeden Fall das. Wir werden es auch nochmal ankündigen über die sozialen Medien. Tretet auch gern vorher schon mit uns in Kontakt.
Instagram, Twitter. Tretet uns bitte nicht, aber in Kontakt dürfen Sie ja.
Und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. Alex, bitteschön.
NSRT Podcast.
Sauber gerettet. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Vergesst bitte nicht, wie immer, 5 Sterne iTunes-Bewertung und uns auf allen möglichen Letterboxd-Accounts zu folgen.
Kann ja, sehr schön.
Nur immer wieder empfehlen.
Letztes Update 2021 im Kasten.
Das klingt ein bisschen wie so ein Tearjerker. Oh Mann.
Genau. Ne? Ja, aber ich sage besten Dank fürs Zuhören an alle da draußen und besten Dank dir, Ronny.
Danke auch, Alex.
Hervorragend, aber über das Jahr 21 reminiszieren heben wir uns auch für nächste Woche. Von daher sage ich auch bis nächste Woche.
Spoiler.
Bleibt gesund, macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.